Herzlich willkommen zu unserem neuen Audio-Podcast Bei jedem Wort leben. Ich bin Ihr Gastgeber, Emanuel Michels. Kennen Sie die Wahrheit über die Dreifaltigkeit? Wer ist Gott? Wen verehren Hunderte von Millionen Christen? Für die große Mehrheit liegt der Kern ihrer Antwort in einem Geheimnis. Der Vorstellung, dass Gott eine einzige Gottheit ist, die in verschiedene, aber vereinte Hypostasen unterteilt ist. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Nun, beachten Sie das ehrliche Eingeständnis eines weltberühmten Evangelisten, der diese Lehre lehrt. Er sagte, als ich vor Jahren begann, die Bibel zu studieren, war die Lehre von der Dreieinigkeit eines der komplexesten Probleme, mit denen ich konfrontiert war. Ich habe sie nie ganz gelöst, denn sie enthält einen Aspekt des Geheimnisses. Die Trinität zu erklären und zu veranschaulichen ist eine der schwierigsten Aufgaben. Und ein anderer Theologe erklärte, der menschliche Verstand kann das Geheimnis der Dreifaltigkeit nicht vollständig verstehen. Wer versuchen würde, das Geheimnis ganz zu verstehen, würde seinen Verstand verlieren. Wer aber die Dreifaltigkeit leugnen würde, würde seine Seele verlieren. Nun, wenn selbst Religiöse zugeben, dass sie nicht verstehen, wen sie anbeten, gibt es dann noch Hoffnung, dass sie die Identität Gottes verstehen können? Ja, die gibt es definitiv. Es beginnt nicht mit der Erforschung der trinitärischen Orthodoxie, sondern mit der Untersuchung einiger erhellender Verse direkt in ihrer eigenen Bibel. Nun beginnen wir mit Offenbarung 12 und den Vers 9, wo es nicht um das Wesen Gottes geht, sondern um das Wesen unserer Welt. Dieser schockierende Vers offenbart, dass die ganze Welt getäuscht wurde. Und 2. Korinther 4, Vers 4 bestätigt dies. Satan ist nicht nur serial, er ist auch unglaublich erfolgreich. Er hat nicht nur Atheisten und Nichtchristen getäuscht, sondern auch fast alle Christen. Satan hat dieses Kunststück nicht vollbracht, indem er Christus rundheraus verleugnete. Er tat es, indem er eine große falsche Kirche schuf, eine, die noch heute den Namen Christi trägt. Ein gefälschtes Christentum. Der Ursprung dieses gefälschten Christentums wird in Apostelgeschichte 8 beschrieben. 2 Jahre nachdem Jesus die Gemeinde Gottes gegründet hatte, ging der Diakon Philippus nach Samaria und verkündete das Evangelium Christi. Samaria stand unter dem Einfluss von Simon, einem Zauberer, der die Einwohner verhext hatte. Sie können das nachlesen in Apostelgeschichte 8, die Verse 9 bis 11. Zusammen mit der Menge kam auch Simon selbst, um zu hören, was Philippus zu sagen hatte. Als die Anhänger Simon, dem Philippus glaubten, der Christus und das Reich Gottes predigte, ließen sie sich taufen. Das ist Vers 12 von Apostelgeschichte 8. Und dann Vers 13, da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und mächtigen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich vor Staunen. Und dann als später, wenn die Apostel Petrus und Johannes nach Samaria gingen, um den frisch Getauften die Hände aufzulegen, damit sie den Heiligen Geist empfangen konnten, versuchte dieser Simon, den Heiligen Geist zu kaufen. In Vers 19 können wir lesen, gebt auch mir diese Macht, es ist Simon, der hier spricht, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Nun, wie hat Petrus darauf reagiert? Das können wir in den Versen 20 bis 23 lesen. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum bereue für diese deine Bosheit und bitte dem Herrn, ob dir vergeben werden möge das Trachten deines Herzens. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit. Als Simon getauft worden war, hatte er sich nicht zum wahren Christentum bekehrt. Er versuchte zu kaufen, was er für die Macht hielt, Gottes Geist zu vermitteln. Petrus wusste, dass die Einstellung dieses Mannes völlig falsch war. Er wollte nur mehr Macht, um sich selbst weiter zu erhöhen. Nun, wie hat Simon auf die Antwort von Petrus reagiert? Vers 24. Da antwortete Simon und sprach: Bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt. Diese Bitte war sicherlich unaufrichtig. Weit davon entfernt war er, eine solche böse Gesinnung zu bereuen. Der Bericht endet hier. Aber Simons Arbeit endete nicht. Der Zauberer verkündete sich selbst als Apostel. Er verkündete den Namen von Jesus Christus. Er akzeptierte die Lehre von der Gnade zur Vergebung der Sünden, etwas, das die heidnischen Religionen nie hatten. Er nannte seine Religion sogar Christentum, aber vermischte diese christlichen Ideen mit einer eigenen heidnischen babylonischen Mysterienreligion. Er benutzte die Macht des Namen Christi, um unchristliche Lehren zu lehren. Er verwandelte die Lehre von der Gnade in eine Lizenz zur Sünde. Das können Sie in Judas 4 nachlesen. Und er strebte danach, seine gefälschte Religion in einen universellen Glauben zu verwandeln, der die politische Herrschaft über die Welt erlangen würde. Simon der Vater. Dieser gefälschten Religion konnte sein Ziel zur Lebzeit nicht erreichen. Aber die nachfolgenden Führer, die den Hauptsitz der Kirche nach Rom verlegten, gewannen später die politische Kontrolle über das Römische Reich und seinen mittelalterlichen Nachfolger, das Heilige Römische Reich. Dieses Reich wird jetzt in Europa wieder auferstehen. Selbst in diesem ersten Jahrhundert wuchs die Religion Simons schnell. Der Apostel Paulus wies darauf hin, dass er in den 60er Jahren nach Christus einen Großteil des Nahen Ostens sich vom wahren Evangelium abgewandt hatte und einer cleveren Fälschung anhing. Das können Sie in Galater 1, Vers 6 bis 7 lesen. Diese christliche Fälschung ist in Wirklichkeit die Quelle der Trinitätslehre, der Lehre über die Dreifaltigkeit. Im Jahr 325 nach Christus berief der römische Kaiser Konstantin das Konzil von Nicäa, um mehrere religiöse Kontroversen beizulegen, zu denen auch Auseinandersetzungen über den Glauben an eine Dreifaltigkeit gehörten. Konstantin war damals kein Christ, aber als politischer Herrscher übernahm er die Kontrolle über die Kirche. Das religiöse Konzil billigte die Trinitätslehre und Konstantin machte sie im gesamten Reich zum Gesetz. Aber es gelang ihm nicht, sie zur Wahrheit zu machen. Das Wort Dreieinigkeit wird in der Bibel nicht verwendet. Das liegt daran, dass Gott keine Dreieinigkeit ist. Ein Schlüssel zum Verständnis der wahren Natur Gottes ist das Verständnis des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, ist Gottes Kraft. Bibelstellen wie Jeremia 32, 17 und 1. Mose 1, Vers 1 bis 3 sowie Psalm 104, Vers 30 zeigen, wie Gott seinen Geist, seine Kraft, sandte, um die Erde und das Universum zu erschaffen. Die Bibel sagt, dass der Geist Gottes die Kraft ist, mit der Gott schafft. Johannes 1, Vers 1 offenbart, dass am Anfang Gott war und das Wort, das Christus wurde. Das Wort schuf das Universum mit Hilfe des Geistes Gottes. Die Energie des Geistes wurde buchstäblich in die materielle Schöpfung verwandelt. Hebräer 11, Vers 3. Durch dieselbe Kraft erneuerte Gott die Oberfläche der Erde. Wie hat das Wort Jesus Christus seinen Geist der Macht benutzt, um zu erschaffen? Verse wie Psalm 148, Vers 1 bis 5 und 1. Mose 1, Verse 2 bis 3 zeigen, dass das Wort sprach und es geschah. Er wollte, dass sich die von ihm ausgehende geistige Energie in physische Energie und Materie verwandelt. So wurde die Schöpfung des Universums vollbracht. Gottes Geist ist allgegenwärtig. Psalm 139, Vers 7 bis 8 und Jeremia 23, 24 zeigen das. Gott benutzt seinen Geist, um seine riesige Schöpfung zu erhalten. Der Geist Gottes ist überall. wie die Atmosphäre auf der Erde. Er ist die Kraft, die Gott benutzt, um alles zu regieren. Es ist die Kraft, die das Wort benutzt, um das Werk der Schöpfung zu vollbringen. Gott nutzt diese Kraft so, wie der Mensch die elektrische Energie nutzt. So hält Christus alle Dinge aufrecht durch das Wort seiner Kraft. Und dem Vater benutzt er seine Autorität als Gott und die Macht der Gottfamilie, um alles im Universum an seinem Platz zu halten. Herbert W. Armstrong erklärte dies mit einer Erfahrung, die er in Detroit, Michigan gemacht hatte. Er schrieb: Im Januar 1914 wurde ich von einer nationalen Zeitschrift nach Detroit, Michigan geschickt, um Henry Ford zu interviewen und Material für einen Artikel über seine sensationelle neue Lohnpolitik von $5 pro Tag zu beschaffen. Ich sah Henry Ford im Verwaltungsgebäude. Er trug einen Geschäftsanzug mit weißen Kragen und Krawatte. Dann blickte ich über den Verbindungskorridor in die riesige Fabrik, damals die Highland Park Fabrik, und sah vielleicht tausende von Männern in Arbeitskleidung, die an elektrisch betriebenen Maschinen arbeiten. Herr Ford wurde Hersteller des Ford Autos genannt, aber er ließ die Autos von diesen Arbeitern herstellen, die die Kraft der Elektrizität und der Maschinen nutzten. Genauso ist Gott der Vater, der Schöpfer. Aber er hat alle Dinge durch Jesus Christus geschaffen. Jesus Christus ist das Wort. Er sprach und es geschah. Das können Sie in Psalm 33, Vers 9 lesen. Gott sagt Christus, was er tun soll. Jesus spricht dann als der Handelnde. Und der Heilige Geist ist die Kraft, die antwortet und tut, was Jesus befiehlt. Obwohl der Vater in der Gottfamilie an erster Stelle steht, ist Jesus der Verwalter des Heiligen Geistes. Der Geist ist keine Persönlichkeit, sondern die Kraft Gottes selbst. Die Kraft, mit der Gott seinen Willen tut. Es ist nicht eine andere Person. Wie wird der Heilige Geist in der Bibel erwähnt? Nun, 1. Johannes 1, Vers 32 sagt: Und Johannes berichtete und sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabfahren, und er blieb auf ihm. In Matthäus 1, Vers 18 bis 20 steht eindeutig, dass Jesus nicht von einem menschlichen Vater gezeugt wurde, sondern vom Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist ein eigenständiges Wesen ist, dann wäre der Heilige Geist der Vater von Jesus Christus. Doch Jesus nannte Gott, nicht den Heiligen Geist, seinen Vater. Dennoch wurde er vom Heiligen Geist gezeugt. Lukas 1,35 erklärt das. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren werden wird, Gottes Sohn genannt werden. Das ist eine einfache und klare Definition des Heiligen Geistes. Er ist kein separates Glied der Gottheit, er ist die Kraft des Höchsten. Die Kraft von Gott dem Vater. Jesus Christus wurde von Gott dem Vater gezeugt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist die klare Wahrheit in ihrer Bibel. Mehr als 200 Mal wird Jesus im Neuen Testament als Sohn bezeichnet. Und in über 250 Fällen wird Gott Vater genannt. Die Vater-Sohn-Beziehung zwischen diesen beiden göttlichen Wesen ist in der Heiligen Schrift eindeutig. In keiner Schriftstelle wird der Heilige Geist auf diese Ebene gehoben. Oder es wird von irgendeiner Beziehung zwischen ihm und dem Vater und dem Sohn gesprochen. Gott ist nicht eine Verschmelzung von drei verschiedenen Persönlichkeiten: dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Gott ist keine Dreifaltigkeit. Gott ist eine Familie. Nur wenige wissen, warum die Wahrheit über die Trinitätslehre so wichtig ist. Indem sie den Heiligen Geist zu einer Person macht, impliziert sie, dass Gott für immer auf drei Personen beschränkt ist. Sie leugnet den eigentlichen Zweck, zu dem Gott die Menschheit geschaffen hat. Es gibt einen eindeutigen Grund, warum Satan, der Erzbetrüger, diese falsche Lehre in das falsche Christentum einführen wollte. Die Trinitätslehre ist sein Versuch, den Kern des von Jesus Christus gepredigten Evangeliums zu beseitigen. Sie beschränkt Gott auf nur drei Personen, ohne die Möglichkeit einer Erweiterung. Aber die Wahrheit, das Evangelium, die gute Nachricht, die Jesus Christus von Gott dem Vater gebracht hat, ist, dass Gott keine Dreieinigkeit ist, sondern eine Familie. Das ist die Wahrheit, die der Satan vor der Menschheit verbergen will. Nun, einige sagen, dass 1. Mose 1, Vers 1 nur von einem Gott spricht. Aber wenn wir uns das deutsche Wort Gott anschauen, das aus dem Hebräischen, von dem hebräischen Wort Elohim übersetzt wurde, dann ist dies ein Kollektivnomen, wie Familie, Kirche, Gruppe, ein Substantiv, das aus zwei oder mehr Mitgliedern besteht. Gott ist keine Dreifaltigkeit, Gott ist eine Familie, die bisher aus den beiden in 1. Johannes 1 erwähnten Persönlichkeiten besteht. Die Familie Gottes wird jedoch nicht immer nur aus zwei göttlichen Wesen bestehen. Gott ist dabei, seine göttliche Familie zu erweitern. Viele Tausende sind bereits durch Gottes Geist gezeugt worden und werden bald bei der Wiederkunft Jesu Christi in seine Familie hineingeboren werden, entweder durch eine Auferstehung von den Toten oder durch eine augenblickliche Veränderung. In der Zukunft werden schließlich Milliarden in die Familie Gottes hineingeboren werden. Jesus Christus wurde durch seine Auferstehung als göttlicher Sohn Gottes geboren. Römer 1, Vers 4. Aber er ist nur der Erstgeborene von vielen Brüdern, die ebenfalls in die Gottfamilie hineingeboren werden. Gott der Vater ist der göttliche Vater der Gottfamilie. Und wenn wir, die wir jetzt die von Geist geborenen Söhne Gottes sind, bei der Wiederkunft Christi in seine göttliche Familie hineingeboren werden, werden wir Gott gleich sein. 1. Johannes 3, Vers 2. Denn wir werden dann die vom Geist geborenen Söhne Gottes sein. Gott ist keine Dreieinigkeit, Gott ist so viel mehr. Eine Familie.